zu mir. Ich bin Fachbereichsleiterin digitaler Verbraucherschutz im Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, kurz das BSI. Wir haben für 2025 das E-Mail-Sicherheitsjahr ausgerufen. Meine Techies schimpfen immer mit mir, weil sie sagen, Caro, Marketing-Leute gucken sich KI immer an und die richtigen Techies gucken sich E-Mail-Sicherheit an. E-Mail ist immer noch der größte Angriffsvektor, nicht nur für Verbraucherinnen und Verbraucher, sondern eben für jede Phishing-Attacke, für jeden Ransomware-Angriff, alle Art von Erpressung, alle Art von Verschlüsselungen, unbefugten Zugriff und so weiter und so fort, wird durch E-Mail initiiert.
Willkommen bei Cybersecurity ist Chefsache, dem Podcast, der die digitale Welt auf den Prüfstand stellt. Cyberattacken nehmen rasant zu und Daten sind das wertvollste Gut der modernen Welt. Doch wie schützen wir, was uns am wichtigsten ist? Mit den neuesten Erkenntnissen, effektiven Strategien und praxisnahen Tipps zeigen wir, wie der digitale Raum sicherer gestaltet werden kann. Denn eines ist klar, Sicherheit ist nicht verhandelbar. Sie ist Chefsache.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Cybersecurity Chefsache, der Podcast. Nein, ihr habt euch nicht geirrt. Ihr seht ein neues Hintergrundbild. Viele von euch haben ja mitbekommen, dass bei uns gerade das Thema Baby auf dem Plan steht und somit musste mein Büro auch etwas weichen. Und ich habe mir gedacht, wenn denn schon das Büro etwas weichen muss und wir auch ein neues Kinderzimmer haben, dann nutze ich doch mal die Chance und mache auch mal ein neues Pop-up-Setup. Also, könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr es findet. Heute haben wir auch dafür einen speziellen Gast und einen besonderen Gast, wo ich mich besonders drauf freue, weil Caro und ich haben uns schon lange ausgetauscht, als es damals losging in ihrem neuen Job und sie gesagt hat, ja, Nico, lass uns mal nochmal abwarten, wir schauen mal, wie später ist. Deswegen freue ich mich umso mehr, die Caro heute mit dabei zu haben. Und Caro, für die, die ich noch nicht kenne und auch deine Aufgabe kennen, erzähl doch mal ein bisschen was über dich.
Ja, also erstmal große Ehre, ne, dass wir uns sozusagen virtuell in deinem super neuen Büro treffen. Ich weiß nicht, ob jeder das irgendwie auch sehen wird, der das hier alles hört, aber also ich kann euch sagen, Leute, das ist wirklich schick hier mit dem Laserschwert und so und den Paneelen, also alle Achtung. Ja, genau, zu mir. Ich bin Fachbereichsleiterin digitaler Verbraucherschutz geworden im Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, kurz das BSI. Ich glaube, wir werden jetzt BSI sagen einfach, ne, wenn wir reden.
Ist einfacher, glaube ich, aber du hast es ja schon angesprochen, BSI. Vielleicht noch kurz für die, die das Wort BSI noch nicht gehört haben. Was ist das BSI?
Das BSI ist eine Bundesoberbehörde. Ich habe das im Vorfeld nochmal nachgeguckt. Es gibt ja für alles einen speziellen Namen, der auch eine rechtliche Implikation hat. Also das heißt, wir sind eine Bundesbehörde, die sich befasst mit Cybersicherheit.
Ja, super spannendes Thema.
Voll der Pitch.
Und wie bist du denn überhaupt zum BSI gekommen? Was ist denn so dein Werdegang?
Ja, also das ist wirklich sehr, sehr interessant, weil mein Werdegang ist ja alles andere als linear, wenn man mal so überlegt. Ne? Ich habe wirtschaftliche Stationen, ich habe politische Stationen, ich habe wissenschaftliche Stationen, ich habe zivilgesellschaftliche Stationen und meistens war auch alles irgendwie bunt gemixt, also selten irgendwie was alleine. Und also jetzt zuletzt war ich, also letzten so 2 Jahre, glaube ich, bevor ich angefangen habe, mit der AG Nachhaltige Digitalisierung draußen. Und wir haben Projekte gemacht für verschiedene Institutionen, die immer auch einen gewissen wissenschaftlichen Anspruch hatten. Wir haben auch publiziert, wir haben beraten, zusammen mit Manuel Artuk, dem Honkhase, den wahrscheinlich ganz viele kennen, unter anderem auch, weil er auch schon bei dir im Podcast war. Und jedenfalls kam das einmal durch Zufall, dass mir diese Stellenanzeige angetragen wurde für den digitalen Verbraucherschutz. Und irgendwie habe ich das gesehen und dachte so, oh, das ist ja eine Stelle, die mir auf den Leib geschnitten ist, weil sie halt genau das tun soll. Also es geht hier ganz dezidiert, und da ist das BSI auch mit Recht extrem stolz darauf, eine Perspektive und einen Blick in die Zivilgesellschaft zu stellen. Und das BSI als Sicherheitsbehörde ist aus meiner Sicht die einzige Behörde, die schon seit Jahren, also fast seit 10 Jahren, nächstes Jahr haben wir 10-jähriges Bestehen des Dialogs für Cybersicherheit, ganz strukturiert mit der Zivilgesellschaft zusammenarbeitet. Und zwar nicht mit irgendeiner, sondern speziell mit den unterschiedlichen Akteuren, die sich mit Cybersicherheit beschäftigen. um hier Cybersicherheit auch gesellschaftlich zu verankern und auch zu orchestrieren und zu schauen, was sind eigentlich die Stimmen der organisierten und nicht organisierten Zivilgesellschaft, wo sitzen die Experten in der Gesellschaft, wem müssen wir zuhören, unter anderem natürlich auch, weil gerade Cybersicherheit ja das Feld ist, wo wir sehr, sehr viele sehr außergewöhnliche Menschen mit außergewöhnlichen Lebensläufen und außergewöhnlichen Motivationen haben, dass wir halt einfach gesagt haben, es muss halt irgendwie ein Format her, bei dem wir allen sozusagen Gehör schenken. Und das ist halt eben das, was ich mit organisieren darf. Das ist jetzt aus meiner Sicht kein Thema, das so unter Verbraucherschutz zu subsumieren ist, aber es ist trotzdem als Verbraucherschutz eine wichtige Ambition zu sagen, wir kümmern uns, also ich sage manchmal für die Leute, die aus der Wirtschaft kommen, wir sind der Bereich, wo das BSI das B2C-Geschäft hat. Also ne, wir sind dort, wo das Individuum ins Zentrum unserer Perspektive gerückt ist und dort, wo wir sagen, okay, es gibt ganz, ganz, ganz viel, was wir machen, in die Wirtschaft hinein, in die Wissenschaft hinein, ganz viel Technisches. Und in unserem Bereich geht es eben darum, einmal die Erkenntnisse an den Mann, die Frau zu bringen und auch an alle dazwischen. Und auf der anderen Seite aber auch eben die Perspektive, die Verbraucherinnen und Verbraucher im technischen Bereich haben, ins Haus zurückzutragen und dann manchmal auch zu gucken bei den Kollegen, wenn sie halt eben gute Systeme haben und so weiter, betrachtest du eigentlich auch bestimmte Bedürfnisse oder Eigenschaften oder Gewohnheiten oder so, die man als Privatmensch beispielsweise hat an eine digitale Infrastruktur, um halt auch gegenseitig irgendwie viel mehr Vertrauen zu erzeugen, um viel mehr Wissenstransfer zu begehen. Und da sind wir so ein bisschen in so einer Übersetzerrolle in meinem Fachbereich. Und darauf bin ich auch wirklich sehr, sehr stolz. Also wir sind halt einerseits dabei, sehr, sehr viel zu kommunizieren. Also wir haben beispielsweise ein Service Center, bei dem man anruft und sich Orientierung geben lassen kann oder auch mailen. Also sozusagen der erste Anlaufpunkt im BSI ist dann bei uns mit den Kollegen und Kolleginnen, die dort sitzen und eine wirklich, wie ich finde, ganz beeindruckende Arbeit machen, weil sie halt im Prinzip das gesamte Haus kennen müssen. Umgekehrt ist es aber auch so, dass wir auch ganz viel aussenden, sehr viel Informationsmaterial machen, sehr, sehr, sehr viele Formate bespielen, von Social Media bis hin zu Broschüren, Messeauftritten und allem drum und dran. Arbeiten wir an einer großen Kampagne, davon erzähle ich dir auch gleich. Und dann haben wir aber auch Bereiche, also Referate heißen die bei uns, die im Prinzip so Skaleneffekte hervorrufen, weil sie im Blick haben, dass man eben nicht mit 80 Millionen Menschen einzeln sprechen kann, sondern eben auch bestimmte Weichen stellen muss, damit es gleichzeitig für alle besser wird. So, und das sind halt eben die Bereiche, die sich darum kümmern, dass es gesetzliche Rahmenbedingungen gibt, die orchestriert werden in der Fachcommunity Verbraucherschutz. Also dass wir sagen, na, haben wir eigentlich eine Linie mit den Verbraucherschutzzentralen und mit den Normungsgremien und all denen, die im Moment aktiv sind, die sagen, es muss doch irgendwie eine einheitliche Lösung geben und die muss auch eigentlich in unser aller Interesse sein. Und dann gibt es halt ein Referat bei uns, das sich sehr damit befasst, wie die Lage ist bei Herstellern von digitalen Produkten und ob die digitalen Produkte eigentlich unseren Sicherheitsansprüchen genügen und wenn nicht, wie wir diese Hersteller beraten können, an welcher Stelle sie besser werden, wo sie Risiken für die Verbraucherinnen und Verbraucher einfangen können.
Du sprichst ja ein super Thema an oder eins der wichtigsten Themen an, warum ich auch mit dir genau diesen Podcast machen wollte. Ich komme ja aus der Beratersicht oder jetzt auch in der Zukunft, wo ich ja die Seite wechseln werde, hin zu einem Unternehmen, wo ich dann selber interne Cybersecurity machen werde, auch im Bereich der NIS 2. Immer wieder in Berührungspunkte mit dem BSI, aber eher aus anderen Blickpunkten. Und als wir miteinander gesprochen haben und du mir erzählt hast, es geht ja eigentlich auch um den Endkunden, also um den B2C-Bereich, also auch wir als Privatleute, die sich damit auseinandersetzen, fand ich da total spannend. Vor allen Dingen, weil du hast es schon angesprochen, weil das BSI ja auch stark jetzt in öffentliche Kampagnen investiert. Also gibt es ja sowohl Kampagnen, die erstmal zeigen, was macht überhaupt das BSI, aber auch eben halt Kampagnen über Social Media, wie funktioniert das Ganze denn? Und ich finde, es ist ein super wichtiger Schritt, denn ich hatte mal, ich glaube vor einem Jahr war das ein Podcast gehabt mit jemandem, der sozusagen für die digitale Verwaltung verantwortlich war in Estland. Und den hatte ich mal die Frage gestellt, glaubt er, dass wir es überhaupt in Deutschland schaffen, auch sowas aufzubauen? Und seine Antwort war ganz klar nein. Und das Nein war daran rangehangen, weil er eben halt gesagt hat, weil wir zu wenig transparent sind. Wir versuchen immer, die 100%-Lösung zu schaffen und wollen immer alles top sicher haben, top Datenschutz haben, dies, das, jenes. Aber wir sind eben halt in einer digitalen Welt. Und in einer digitalen Welt ist heute noch sicher und morgen wieder unsicher. Und so viel kann sich ja verändern. Und meiner Meinung nach treten wir uns da häufig selber auf den Schuh, wenn wir eben halt versuchen, alles 100% safe zu machen und in Anführungsstrichen erstmal 10-mal zu testen, ob es funktioniert. Und wir müssen eben halt auch die Leute mehr mitnehmen. Ne? Das ist ja auch so ein Herzensthema, warum ich auch den Podcast mache, dieses Thema Mindset Change. Und jetzt hast du es ja gerade angesprochen, das ist sozusagen auch die große Aufgabe vom digitalen Verbraucherschutz. Jetzt mal meine Frage an dich. Merkst du denn auch, dass gerade die Privatpersonen, jetzt mal unabhängig von den Firmen, daran ein starkes Interesse haben? Also ist die Awareness bei den Menschen schon so hoch geworden, dass man das BSI dafür wahrnimmt, sich da Informationen zu holen, sich da beraten zu lassen, wie du auch schon gesagt hast, vielleicht mit den Verbraucherzentralen gemeinsam? Oder glaubst du, dass da auch noch ein Schritt mehr zu tun ist?
Ich benutze mal das Wort meiner Präsidentin, das ich auch so toll finde, nämlich die Cybernation. Und die Cybernation hat Claudia Plattner ausgerufen, weil sie eben sehr deutlich machen will, dass es eine Gemeinschaftsaktion ist. Also wir können nicht sagen, es gibt irgendwo irgendeine, sei es staatliche oder nicht staatliche oder wirtschaftliche oder so Elite, die irgendwelche Digitalentscheidungen für alle trifft, sondern wir packen es gemeinsam an. Und anders wird es auch nicht funktionieren. Du hast recht, das hat viel mit Mindset zu tun. Ich muss ein bisschen lachen, weil ich bin bekennende Hardlinerin, was das angeht. Und finde ehrlich gesagt, also ich würde das anders sehen als der estnische Kollege. Ich bin schon sehr optimistisch, dass wir das hinkriegen werden in Deutschland. Also auch nicht nur von Berufswegen, sondern weil ich einfach glaube, ich mag es einfach, dass man Dinge durchdenkt. Und ich finde das auch, ehrlich gesagt, immer ein sehr unterschätztes Talent in Deutschland, dass wir uns immer selber dafür immer so geißeln und immer so kasteien dafür, dass wir halt eben vielleicht keine Early Adapter sind als Kultur, sondern halt eben die Vorsichtigeren und die Risikoaffineren. Und ich sag dir ganz ehrlich, wenn es um personenbezogene Daten geht und wenn es um ganz intime Daten geht und wenn es um ganz, also eine Persönlichkeitsebene geht, wir können auch gleich nochmal über Beispiele reden, dann ist das mit der Fehlerkultur natürlich eben schön gesagt, wenn man halt denjenigen schützen möchte, der Fehler macht. Und dazu gibt es natürlich eine Berechtigung. Aber der von dem Fehler Schaden nimmt, den beschützen wir dann nicht. Und ich habe wirklich eine Ambition, Menschen zu schützen. Und deswegen finde ich das sehr, sehr gut, wenn man Dinge auch mal zu Ende denkt, weil, und jetzt kommt sozusagen das, was du in deiner Frage vielleicht gar nicht mit antizipierst, ist halt die Frage, ich bin ja auch diejenige, die sich hinstellt und um Vertrauen wirbt. Ja, ich stelle mich nach draußen und sage, liebe Verbraucherinnen und Verbraucher, wir sind hier ein Staat, wir sorgen für dich, ne? Also als Sozialstaat oder als Staat, der irgendwie auch Sicherheit gewährleisten soll, vor allen Dingen aber auch als Staat, der Freiheit gewährleisten soll und informationelle Selbstbestimmung gewährleisten soll. Das sind alles staatliche Aufgaben. Und ich möchte mich hinstellen können und sagen können, liebe Verbraucherinnen und Verbraucher, vertrauen Sie dieser digitalen Maßnahme. So, und ganz ehrlich, wenn ich das nicht kann, dann würde ich das halt auch im Verbraucher nicht antragen. Ne? Und ich meine, du hast völlig recht, natürlich haben wir immer solche Situationen, bei denen wir denken, etwas ist sicher und dann passiert irgendetwas, das nicht alle vorher gesehen haben und das passiert. Ich finde aber nicht, dass man sagen kann, das macht nichts oder wir rechnen das mit ein, sondern ich finde es wahnsinnig wichtig, dass man secure by design ist. Und dass das Mindset, das sich ändern soll, eins ist, bei dem man sagt, Digitalisierung ist eine Chance, aber nur dann, wenn sie qualitativ hochwertig ist. Ne? Also es gibt ja sehr, sehr viele Produkte auch am Markt, bei denen man merkt, ein Geschäftsinteresse war jetzt sozusagen ganz vorne dran. Deswegen gibt es ja auch zum Beispiel jetzt einen Cyber Resilience Act, bei dem reguliert wird, was sind eigentlich Herstellerpflichten. Ja, und ich finde das super. Ich weiß, es gibt viele Leute, die fluchen, ja, aber von der Verbraucherperspektive aus ist das Beste, was uns passieren kann. Natürlich, und das sage ich jetzt auch deutlich, viele, viele Hersteller fühlen sich von Regulation gehemmt. Ja, also wenn du halt irgendwie gerade dich mit NIS2 oder so beschäftigst oder so, dann weiß ich, das ist für alle, die es umsetzen müssen, nichts Einfaches. Ja, und auch wirklich kein Spaß. Also das ist nicht vergnügungssteuerpflichtig. Das darf man, glaube ich, auch sagen, wenn man im BSI ist. Ne? Ich bin ein großer Fan des Gesetzes aus vielen Gründen und vor allen Dingen ein Fan des Geistes dieses Gesetzes. Ich glaube, es ist notwendig. Aber ich räume natürlich auch ein, dass das kein Spaß ist. Wir probieren jetzt gerade im BSI und gerade hier im Verbraucherschutz auch Dinge aus, bei denen wir versuchen, Regulation zuvorzukommen. Ja, also wie gesagt, du sagtest, du änderst gerade den Job, du bist ja auch selbst für Cybersicherheit verantwortlich. Auch da habe ich gerade kurz gelacht, ne? Also nicht, weil ich dir das nicht zutraue, ich glaube, du wirst das mit Bravour machen, aber dieser Job ist einfach hammerhart. Und der ist auch ohne Gesetze hammerhart. Also jeder, den ich kenne, der Cybersicherheit in Unternehmen macht, ist jemand, der von seinem Gewissen geplagt ist, weil er eigentlich nie abends Feier machen kann.
Ja, das ist ein super, super wichtiges Thema. Also hatte ich auch schon hier im Podcast. Gerade dieses Thema Burnout und Überlastung ist ein Riesenthema. Und ich finde auch, da müssen wir auch offen drüber sprechen. Also das ist auch das, was ich immer gemacht habe, wenn ich da mit Leuten über das Thema gesprochen habe, gesagt, Leute, das ist kein Work-Life-Balance in dem Bereich. Du bist 24/7 ansprechbar. Klar, du hast ein super Team und klar, du kannst auch entsprechend mal Dinge abgeben. Aber am Ende des Tages ist gerade Cybersecurity immer ein Thema, wo du nicht einfach den Stift fallen lassen kannst und dann nach Hause gehen kannst.
Absolut. Also die intrinsische Motivation ist super hoch, ohne Frage. Ja. Und deswegen haben wir halt gesagt, okay, dann machen wir jetzt mal ein paar Sachen, die für uns mal so eine Art Testfeld sind, auch als Behörde, um einfach mal zu schauen, geht's eigentlich auch anders als mit dem intrinsischen Druck und dann dem Druck von außen durch die Gesetze, ja? Und darf ich das Beispiel einmal schildern?
Klar, natürlich.
Okay. Wir haben für 2025 das E-Mail-Sicherheitsjahr ausgerufen. Und meine Techies schimpfen immer mit mir, weil sie sagen, Caro, Marketing-Leute gucken sich KI immer an und die richtigen Techies gucken sich E-Mail-Sicherheit an. Ja, also deswegen bin ich auch ein bisschen stolz, dass ich dieses Thema direkt in mein Lastenheft geschrieben bekommen habe. Ich darf diese Kampagne eben leiten und die ist aus vielerlei Gründen für mich unfassbar spannend, weil wie gesagt, also es ist ein technisches Thema, das wir jetzt seit, wie lange, was sagst du selbst, 30 Jahren, 40 Jahren nicht unter Kontrolle kriegen. Ne? E-Mail ist immer noch der größte Angriffsvektor, nicht nur für Verbraucherinnen und Verbraucher, sondern eben für jede Phishing-Attacke, für jeden Ransomware-Angriff oder hier ne, alle Art von Erpressung, alle Art von Verschlüsselungen, unbefugten Zugriff und so weiter und so fort wird durch E-Mail initiiert. Gleichzeitig merken wir, auch wenn es einen riesigen Anstieg an Chat-Tools gibt und an sozusagen Kommunikation, auch über Spiele oder soziale Medien überhaupt oder so, dass E-Mail noch wächst. Ja, also das hat auch damit zu tun, dass jeder irgendwie deutlich mehr als eine E-Mail-Adresse hat inzwischen in den unterschiedlichen Funktionen, die wir haben. Und was hinzukommt, ist, dass E-Mail auch ein Authentifizierungsmerkmal sind. Ja, also gerade bei jungen Leuten ganz zunehmend, die benutzen E-Mail nicht so viel zu kommunizieren, aber um sich irgendwo als mit Benutzerkennwort anzumelden und so weiter und so fort. Heißt, E-Mail ist sozusagen das dein Nukleus deines digitalen Zuhauses. Ja, so, und es ist bis heute unfassbar unsicher. So, und jetzt haben wir sozusagen,
absolut.
Ja, wir haben uns halt überlegt, okay, was machen wir? Erzählen wir 80 Millionen Mal, klick nicht auf irgendwelche Links, hat bisher nicht so gut funktioniert.
Aber da sprichst du ein super wichtiges Thema an, sorry, dass ich unterbreche, weil das ist nämlich auch das, was ich sage. Awareness in diesen Art und Weisen, das machen wir jetzt seitdem ich denken kann, also ich mache das Cybersecurity seit 13 Jahren mindestens. Ich weiß, das ist schon viel früher passiert, aber diese klassische Awareness, wir machen irgendwie eine Clicky-Bunti-Schulung und klicken dreimal drauf und sagen, oh, du, das funktioniert ja einfach nicht. Also da diese klassische Awareness und dieses klassische Phishing-E-Mails machen, das funktioniert einfach seit Jahren nicht. Und ich glaube, da ist auch genau der Punkt, wo wir an neue Techniken, neue Ideen rankommen müssen, damit wir nicht am Ende wieder die nächsten 20 Jahre genau dasselbe Thema machen.
Es geht nicht ohne Awareness. Also wir brauchen eine digitale Reife. Das ist ohne Frage. Und dein estnischer Freund wird das wahrscheinlich auch bestätigen, dass es halt eben nicht nur ein Mindset-Thema ist, sondern ganz eindeutig auch ein Kompetenzthema. Und zwar nicht nur Medienkompetenz, sondern auch Risikokompetenz. Ne? Absolut wichtig, nach wie vor. Aber ich will halt sagen, es ist trotzdem eine gesamtgesellschaftliche Verantwortung und nicht nur eine Verantwortung für den Verbraucher und die Verbraucherin. Also meine Präsidentin zum Beispiel sagt immer, jede Phishing-Mail, also der beste Schutz gegen Phishing-Mails ist, wenn die Phishing-Mail den Verbraucher gar nicht erst erreicht. Das heißt, wir müssen rausgehen und uns in der Infrastruktur absichern. Ja, so. Das macht das BSI total mit Bravour. Wir haben Kollegen in anderen Abteilungen, die haben technische Richtlinien jahrelang erstellt, verifiziert, international verglichen, abgetestet und so weiter und so fort. Wir haben dann noch eine weitere Abteilung, die ein großes Wissens, ein Wissensfundus haben, darüber, wie viele Unternehmen, also Mail-Provider, Hoster und Wirtschaftsunternehmen insgesamt in Deutschland überhaupt den Sicherheitsstandard haben, den das BSI festgelegt hat, und stellen fest, oh, ich nenne mal keine Zahlen, aber das mache ich halt, um damit einem die Ohren nicht abfallen, wenn man hier mithört. Auf jeden Fall haben wir gemerkt, wir müssen was machen. So, dann kommen halt natürlich wieder einige Stimmen aus unterschiedlichen Bereichen der Gesellschaft, ganz häufig eben auch aus der Zivilgesellschaft, die sagen, wir brauchen Gesetze. Freiwillige Selbstverpflichtungen funktionieren nicht, Punkt. So, und wir wissen aber auf der anderen Seite, Unternehmen sind sehr stark belastet durch die Gesetze, die da schon sind. So, und das ist dann auch keine intrinsische Motivation. Also sind wir losgegangen.
Ich stelle mir auch ein spannendes Gesetz vor, wie man Phishing verhindern kann.
Du kannst natürlich gesetzlich festlegen, dass bestimmte Standards Pflicht werden. Klar ist auch, dass wenn du das tust, dass du als Gesetzgeber verstehen musst, was die Konsequenzen sind. Ne? Denn das ist ja auch das, was einem dann zurückgemeldet wird. Ja, was ist eigentlich die Schwierigkeit? Weil kein Unternehmen sagt, och, das BSI hat irgendwie Sicherheitsstandards, die ignoriere ich einfach mal, weil ich Lust drauf habe. Ja, so, das habe ich noch nicht erlebt und ich rede wirklich jeden Tag. Also du merkst, meine Stimme ist ein bisschen lediert. Wir sind am Ende eines langen Arbeitstages. Ne? Ich rede jeden Tag mit Dutzenden von Unternehmen, die ich versuche zu überzeugen und die mir erzählen, die mir wirklich valide Gründe bringen, warum das jetzt nicht Top-Thema Nummer eins ist, warum die Dinge auch durch alte Legacy-Systeme irgendwie kompliziert sind, wo du viel investieren musst und so weiter und so fort. Alles verstanden. So, jetzt haben wir aber die Cybernation. Und Cybernation, habe ich ja vorhin gesagt, bedeutet, wir packen es alle gemeinsam an und versuchen uns zu entlasten. Und so sind wir jetzt als Behörde einen völlig neuen Weg gegangen. Und ich glaube, in Estland findest du so einen Weg auch noch nicht. Wir sind nämlich losgegangen, haben erstmal gemessen, haben gesagt, okay, wir machen uns ein Lagebild. Wie ist denn eigentlich die Lage der E-Mail-Sicherheit hier in Deutschland? Ich habe schon gesagt, war nicht so toll. Heißt, okay, wer kann uns jetzt helfen, die E-Mail-Sicherheit in Deutschland zu erhöhen? Und haben angefangen zu recherchieren, zu gucken, okay, welche E-Mail-Provider gibt's hier am deutschen Markt und so weiter und so fort. Haben natürlich auch selber als BSI dutzende gesetzliche Auflagen, wie wir so eine Auswahl überhaupt treffen. 1000 Sachen sind zu dokumentieren, bla 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 bla, egal. Auf jeden Fall haben wir gesagt, so, ne, wir pushen das raus. E-Mail-Provider haben wir angeschrieben, dann haben wir Hoster angeschrieben, dann haben wir Wirtschaftsunternehmen angeschrieben. Was haben wir denen gesagt? Wir haben gesagt, hallo Leute, wir haben da diese technische Richtlinie. Wir wissen, es gibt einen riesen Handlungsdruck. Bitte macht mal. Und wir haben das ehrlich gesagt auf eine super unkonventionelle Art gemacht, die mir auch relativ viel Hass gebracht hat. Wir haben nämlich Briefe geschrieben. Ja, also völlig undigital. Ja, nicht die E-Mail. Ich wollte auffallen. Wir haben Briefe geschrieben. Wir machen das in Kooperation mit dem ECO. Wir haben die sogar zusammen gebrandet, was eben auch sozusagen mit so einem hoheitlichen, staatlichen Zeichen auch nicht ganz üblich ist. Und wir haben gesagt, Leute, wir müssen da jetzt zusammen ran. Wir sind eine Cybernation. Wir müssen jetzt verstehen, wir müssen da diese Maßnahmen ergreifen. Und zwar noch dieses Jahr. Wir müssen diesen Sack jetzt zukriegen. Lasst uns gemeinsam Deutschland sicherer machen im Bereich E-Mail. So. Und wer uns hilft, der kriegt von uns total viel hinterhergeworfen. Das findest du ja bei ganz vielen Gesetzesinitiativen, wo Unternehmen plötzlich irgendwie konfrontiert werden mit, ihr müsst jetzt compliant sein, sonst habt ihr große Strafen zu zahlen und das bitte ab morgen, findest du das nicht. Wir sind losgegangen und gesagt, wir haben jetzt ein halbes Jahr Zeit. Ihr kriegt von uns Trainings, Webinare, Checklisten, Selbstcheck-Tools, sozusagen ein Wissensfundus, How-to-Guides über diesen Kanal, jenen Kanal und so weiter und so fort. Ja, und wir sagen, okay, alle diejenigen, die uns helfen, die uns glaubhaft und sichtbar helfen und die, die es auch wollen natürlich, die kriegen einen Platz auf unserer Hall of Fame. So. Und diese Hall of Fame heißt, wir zeigen halt, liebe Verbraucherinnen und Verbraucher, diese Behörde eures Herzens, das BSI, und all diese Unternehmen haben gemeinsam angepackt, um für euch E-Mail sicherer zu machen. Ja, diese Unternehmen sind diejenigen, die mit uns zusammen helfen, diese Cybernation aufzubauen, dieses Mindset zu erstellen, freiwillig sozusagen für die Sache alles in die Hand zu nehmen, alles in die Wege zu leiten, um in die Lage zu kommen, dass E-Mail-Sicherheit in Deutschland sichtbar und messbar besser werden. So, und dann haben wir einen Fokusmonat im September, der uns jetzt erwartet, wo wir halt jetzt eben eine große Fülle an Angeboten machen werden, wo wir eben auch sagen, wir wünschen uns, dass die Öffentlichkeit darauf aufmerksam wird, nicht nur solche Nerd-Kanäle wie deiner jetzt hier. Voll die Beleidigung zwischendurch. Nein. Aber jedenfalls all die Leute, die halt eben sich im Normalfall nicht mit E-Mails und E-Mails sich, also mit E-Mails schon, aber nicht mit E-Mail-Sicherheit beschäftigen, all die Leute, die halt eben einen völlig anderen Fokus im Leben haben als IT-Sicherheit oder überhaupt nur IT, die zwar Handys haben, Apps nutzen und runterladen wie die Wilden, ne, alles sozusagen, weil wir halt irgendwie trotzdem alle diese Erleichterung erleben im Leben, und insofern da halt eben schauen, dass wir da einfach allen Menschen die Möglichkeit geben, sich digital auszulassen, weil sie sich eigentlich verlassen können darauf, dass hier jemand ist, der mitschaut, mit aufpasst und gute Weichen stellt. So, und das ist halt unser Wunsch, dass es uns gelingt, im September dieses Thema auch öffentlich hochzuhalten. Deswegen erzähle ich es dir jetzt ja auch, damit du halt auch sozusagen mit von der Partie sein kannst, mithelfen kannst, weil wir hier sozusagen alle mit an Bord holen. Wir holen die Zivilgesellschaft, wir holen die Wirtschaft, wir holen aber auch die Verbraucherinnen und Verbraucher, weil es natürlich nicht damit getan ist, dass wir in Anführungsstrichen nur das Backend reparieren, ne? Weil du im Frontend nicht 0 Phishing-E-Mails bekommen wirst. Ja, du wirst vielleicht nicht 10 bekommen, sondern wirst vielleicht eine bekommen, aber auf die eine musst du immer noch aufpassen. Und das ist halt der Grund, warum wir ab September eine sehr, sehr große, massive Verbraucherkommunikationskampagne anschließen werden, wo wir eben nicht nur erzählen werden, was haben die Unternehmen jetzt gemacht, sondern wir werden für Verbraucherinnen und Verbraucher auch einen E-Mail-Checker publizieren, wo sie selber gucken können, bin ich hier eigentlich beim richtigen Provider, bin ich eigentlich an der richtigen Stelle, schützt mein Provider meine Mails, ne? Bin ich hier richtig sozusagen in einem hohen Sicherheitsniveau? Und dann geht's halt eben darum, auch einfach wirklich daran zu reifen und zu wachsen, auch als Verbraucherinnen und Verbraucher, und zu merken, das ist ein Thema, mit dem man sich eigentlich beschäftigen muss. Und wir haben so ein bisschen die Hoffnung, dass es dann von E-Mail zu anderen Dingen rüberschwappt, dass es ein grundsätzliches Sicherheitsbewusstsein geben wird, bei dem Menschen eben genauer hinschauen und genau gucken und auch sagen, oh, lade ich jetzt diese App runter oder google ich die nochmal schnell? Oder gucke ich mir halt an, gibt es da halt irgendwelche Diskussionen im Netz dazu? Oder selbst wenn ich das nicht verstehe, dass ich das mal verifiziere? Oder kann ich eigentlich Druck ausüben als Gemeinschaft und kann nochmal gucken, wenn halt, ne, diese App von jemandem im App Store angefasst wird, dass sie dann halt auch runtergeratet werden und so weiter und so fort. Also kurzum, wir wollen eben dadurch versuchen, einmal zu aktivieren, und es der Welt da draußen auch zu zeigen, dass es nicht immer nur einer Regulation bedarf, damit man ganz sozusagen enthusiastisch sagen kann, wir sind digitale Vorreiter deswegen, weil uns Sicherheit wichtig ist, weil uns gute Digitalisierung wichtig ist und dass wir gleichzeitig bei Verbraucherinnen und Verbrauchern auch ankommen und sagen, pass mal auf, das ist ein Thema, das du nicht ausklammern kannst. Digitalisierung ist toll, alles, was Digitalisierung hervorbringt, ist zunächst mal spannend. Aber es ist längst Zeit, nicht mehr ganz naiv drauf zu gucken, sondern zu schauen, wie gelingt es mir, nicht nur mich zu schützen, also mich selbst, sondern eben auch alle Leute, deren Daten ich auf meinem Telefon habe. Das ist ja keine Entscheidung, die nur privat für sich selbst zu treffen ist, sondern wenn du halt irgendwie draußen bist und interagierst mit Menschen, was du in einer Gesellschaft tust, weil das der Wesensgehalt einer Gesellschaft ist, miteinander zu kommunizieren und zu interagieren, dass du immer mitverantwortlich bist, auch die Daten anderer Leute zu schützen und sie nicht in Gefahr zu begeben. So, und insofern sind wir natürlich auch so ein bisschen an einer Schwelle, auch mit dem Datenschutz. Das finde ich aber total gut, ehrlich gesagt, weil es extrem wichtig ist, dass dieses Bewusstsein für verantwortungsbewusstes Agieren mit Daten sowohl auf Unternehmensseite als auch auf Verbraucherinnen und Verbraucherseite unabdingbar ist, wenn wir mit sicheren Schritten in die Zukunft wollen.
Ich finde das ja super spannend. Also vor allen Dingen auch die Idee dahinter, das in der Öffentlichkeit zu machen und vor allen Dingen auch, weil du ja gesagt hast, durch verschiedenste Aktionen das auch zu pushen. Was ich super spannend finde, und da würde ich mal gerne deine Antwort drauf wissen oder wie ihr das letztendlich sieht, ist ja mit dem Thema May Security oder auch wie mache ich meine E-Mails sicherer, da sprichst du ja nicht nur den, ich sag mal, 15-Jährigen an, den 20-Jährigen, den 30-Jährigen, den 50-Jährigen oder auch den 80-Jährigen. Das ist ja wirklich eine Zielgruppe, die kann ja diverser gar nicht sein. Wie schafft ihr es denn auch genau für diese unterschiedlichen Zielgruppen, die Leute dann auch anzusprechen? Denn ich habe immer festgestellt, auch wenn ich auf Messen oder auf Veranstaltungen bin, das Allerwichtigste ist, zielgruppenorientiert das anzusprechen. Also nicht irgendwie, wenn ich jetzt als Beispiel mit einem Finanzmenschen spreche, anfangen irgendwie mit Techie-Begriffen um die Ecke zu schmeißen oder auch umgekehrt. Also gerade diese Vertrauen, du hast es so schön angesprochen und das fand ich auch super wichtig, weil ich habe vorletzte Woche beim Ferdinand von der Konrad-Adenauer-Stiftung genau dasselbe Thema gehabt. Der hat auch gesagt, wie viel sind wir bereit, für Vertrauen zu zahlen? Da ging es dann um das Thema digitale Souveränität und auch um das Thema NIS2. Aber am Ende ist es ja genau dasselbe, ne? Wie viel sind wir bereit für Vertrauen, was wir in so eine Arbeit stecken, auch entsprechend mitzuarbeiten, was ich super wichtig finde. Also auch da nochmal der Appell an die gesamte Community. Wenn ihr Bock habt, natürlich das Projekt ist mit verlinkt. Schaut gerne vorbei. Ich will auf jeden Fall auch mitmachen, weil ich es eine super spannende Geschichte finde. Andererseits ist natürlich aber auch die Zielgruppe so divers, wo man immer schauen muss, wie kann ich denn alle einzeln ansprechen?
Ja, also wir scouten auch weiterhin Ideen, ne? Und da kommt es halt auch wieder sozusagen darauf an, dass du mit sehr vielen Gruppen interagierst. Also ich habe ja ehrlich gesagt ein phänomenales Team, von dem ich jeden Tag mehr begeistert bin. Unter anderem hat mich mein eines Referat, das eben sehr viel für Verbraucherkommunikation sich engagiert, mich damit überrascht, dass sie gesagt haben, so Caro, und wir sind dann nächsten Monat auf dem Deutschen Seniorentag. Ja, und dann hocken die da und reden halt mit den Senioren und Senioren, die sich dort eben auch schon bereits kundig gemacht haben und schon bereits als angehende Multiplikatoren an den Stand gekommen sind. Das hat uns allen die Schuhe ausgezogen, wie gut informiert Menschen sind, die da halt eben schon sagen, okay, pass mal auf, ich sehe, hier ist das BSI, ich gehe da mal hin und erzähl denen erstmal und diskutiere mit denen was über Passkeys oder so, wo du irgendwie sagst, wie bitte, was ist denn hier los, ja? Und aber auch nicht nur dort, also wir arbeiten zum Beispiel in dieser Interessensgemeinschaft, nenne ich das einfach, Deutschland sicher im Netz. Und die arbeiten wiederum mit einer Organisation, die nennt sich BAXO. Und da geht es eben auch darum, älteren Menschen das ganze Digitalthema näher zu bringen und die Digital Literacy auf die Marktplätze der letzten Dörfer irgendwo in Deutschland zu bringen, wo man halt ohne Berührungsängste an diesen Infobus kommen kann und sagen kann, beim Marktbesuch, keine Ahnung, ah, ich hatte übrigens eine Frage und hier mache ich mich nicht zum Obst, jedenfalls gefühlt nicht, und frag einfach die Leute, weil sie gerade vor mir stehen und so nett sind und so. Ja, also so sind wir halt dabei. Wir haben aber auch Schulmaterialien, die wir Lehrerinnen und Lehrern zur Verfügung stellen, die heute schon vergriffen sind, obwohl sie erst wenige Wochen publiziert sind. Ja, also wir merken, der Bedarf ist gigantisch. Auch der Bedarf zu sagen, wie gelingt es mir eigentlich, die Dinge zielgruppengerecht zu erklären? Ja, wir sind befasst mit dem ganzen Thema digitale Gewalt. Das war eine Initiative der Zivilgesellschaft, die uns herangetragen wurde, die gesagt hat, wir brauchen für Verbraucherinnen und Verbraucher im Nahumfeld, im sozialen Nahumfeld Maßnahmen, weil heute, also die Gewaltthematik kommt nicht aus dem Digitalen, aber wird durch das Digitale verstärkt, durch verschiedene Smart Locks oder irgendwelche Tracking Devices, also über Spyware und alles Mögliche, über all diese Dinge, die Menschen einfach zusätzlich noch und verstärkter bedrohen denn je. Und die kommt durch diese Ungleichheit der Kenntnisse übers Digitale, aber auch ganz häufig, ganz speziell bei vulnerablen Gruppen, bei Menschen, die entweder eine Behinderung haben, eine geistige, oder auch Menschen, die zum Beispiel der deutschen Sprache nicht mächtig sind und auf Hilfe angewiesen sind von jemanden, die sich halt eben auskennen und bei denen halt eben möglicherweise eine toxische Beziehungssituation, zwischenmenschliche Beziehungssituation eintritt, die dann zu Gewalt führt. So, was machst du da? Ja, und ich habe jetzt auch gesagt, also wir haben jetzt angefangen, dazu zu publizieren. Also wir haben auf unserer Website auch einen Bereich digitale Gewalt, sodass wir hoffen, dass wenn Leute sich bei uns Schutz suchen und sagen, ich habe hier ein Problem, ich glaube, ich werde irgendwie getrackt oder so, wie komme ich eigentlich weiter? Oder Leute, die bereits in einer Situation sind, wo sie eigentlich andere Hilfe bräuchten, als die, die wir als BSI rausgeben könnten, dass diese Leute halt eben so angesprochen werden, dass unsere Hilfe sie auch erreicht. Und das ist zunächst mal auch eine Frage, wie drücke ich mich aus? Kann ich das, was ich sage, nochmal in noch vereinfachter Sprache ausdrücken? Kann ich das vielleicht in anderen Sprachen ausdrücken? Kann ich mich bekannt machen in einschlägigen Gegenden, wo Leute halt eben super andere Sorgen haben im Leben, als jetzt zu denken, ich gehe mal einfach die BSI-Website besuchen, ja? Also das heißt, für uns ist das ganz, ganz klar und ganz dringlich, dass wir Wege finden, die Gruppen zu erreichen, die wir erreichen wollen, weil die kommen nicht freiwillig zu uns. Die freiwillig bei uns sind, sind Leute, die damit schon befasst sind. Aber wir im digitalen Verbraucherschutz haben uns auf die Fahnen geschrieben, dass wir genau die Leute erreichen, die wir im Normalfall nicht erreichen würden.
Also ich bin absolut baff, weil ich das BSI jetzt gerade von einer ganz anderen Seite kennenlerne, wie ich es bisher kennengelernt habe. Das meine ich gar nicht negativ oder positiv, sondern einfach eine andere Seite. Und ich finde es total schön zu sehen, auch wie du da das Herzblut reinsteckst, auch dein Team das Herzblut damit reinsteckt. Man merkt das auf jeden Fall in deiner Art und Weise, auch wie du es rüberbringst, das ist dein Baby oder das ist euer Baby. Und wie gesagt, ich werde das auf jeden Fall unterstützen. Ich finde die Aktion super toll. Ich sage auch immer von unserer Seite aus, also von Expertenseite aus, wir können nicht immer nur meckern und sagen, alles ist blöde, alles ist scheiße. Wir müssen jemand auch mal selber, ich sag mal, die Ärmel hochkrempeln und was machen. Deswegen finde ich es immer wieder schön, solche Initiativen zu sehen. Vielleicht noch die letzte Frage von meiner Seite aus. Jetzt hast du ja schon gesagt, was ist so die aktuelle Geschichte, was ihr aktuell macht. Wo ist denn dein persönlicher Ausblick? Wo möchtest du am liebsten denn mit dem digitalen Verbraucherschutz hingehen?
Also ich bin wirklich ambitioniert, ne? Also ich möchte, dass die, ich sagte vorhin 80 Millionen Menschen, ich glaube es sind insgesamt 84 Millionen Menschen in Deutschland, morgen sicherer sind als heute. Das, ehrlich gesagt, also und jetzt, wenn du halt auch so nach Karriere fragst, also ich will ehrlich gesagt nichts anderes machen als das. Also ich glaube, wir haben ein massives Sicherheitsthema. Es ist kein Zufall, dass wir eine Sicherheitsbehörde sind und als Sicherheitsbehörde diese Ambition haben. Ich möchte, dass Menschen in Deutschland, dort, wo ich wirken kann, unversehrt sind. Psychisch unversehrt und physisch unversehrt. Und das hat ganz viel damit zu tun, wie die Integrität unserer Selbstbestimmung, unserer Daten, unserer Freiheit ist. Und für mich ist das ein demokratisches Thema. Für mich ist das auch ein soziales Thema. Für mich ist das ein Sicherheitsthema und hier kommen sozusagen so viele, so wichtige politische Strömungen zusammen, dass es für mich einfach eine gigantische Motivation ist, an der Schnittstelle zwischen all diesen Ambitionen zu wirken und einen Beitrag zu leisten, die Digitalisierung in Deutschland gut zu machen. Also gut im Sinne von, dass sie Menschen etwas bringt, ja, dass sie uns alle voranbringt, dass sie uns das, die erhofften Effekte bringen und gleichzeitig darauf aufbauen, dass wir ein ganz stabiles digitales Fundament haben, dass wir sicher sind. Ja, und das ist für mich eine Riesenmotivation. Und ich habe einfach auch das Gefühl, da schon direkt angekommen zu sein, wo ich das am besten ausleben kann.
Das ist auch mein Grund, warum ich am Ende des Tages das hier alles mache. Weil du hast angesprochen, du möchtest den Menschen schützen. Ich komme ja aus der OT-Security und ich sage immer, da reden wir eben halt nicht nur von irgendein Unternehmen hat einen Schaden, einen finanziellen Schaden, sondern durch diverse Projekte, die ich auch schon in meinem Leben mitgemacht habe, sieht man eben halt auch schnell, wie OT-Security mit Menschenleben zu tun haben kann. Nämlich wenn dann mal so ein Roboter das tut, was er nicht tut oder eine Ampelanlage ausfällt oder Strom ausfällt, dann passiert immer ganz viel. Und ich finde, das ist genau das Thema. Ne? Wenn ich jetzt ein Problem mit meinem Auto habe, dann rufe ich den ADAC oder irgendeinen anderen Pannendienst. Ne? Und ich glaube, das ist auch so ein Thema, was wir in der Gesellschaft mit hinbekommen und was du auch schön erwähnt hast. Ne? Wir brauchen eben halt die Möglichkeit, dass jeder versteht, okay, ich habe jetzt ein Problem mit meiner Cybersicherheit oder das Wort ist ja eigentlich schon zu viel, weil viele wissen noch nicht mal, was Cybersicherheit bedeutet oder Cybersecurity. Ich habe ein Problem mit E-Mail, was auch immer. Und ich weiß ganz genau, dass ich zum BSI gehen kann und die helfen mir. Die haben Aktionen, die haben Möglichkeiten. Das finde ich so schön und freue mich da auch auf jeden Fall in der Zukunft mehr von dir und deinem Team zu hören. Ich bin da super gespannt. Ich packe, wie gesagt, alle Links mit in die Beschreibung, wenn ihr selber auch dran teilnehmen wollt oder auch, wenn ihr der Caro noch Ideen liefern wollt für Zielgruppen. Ich werde dir ja auch nochmal ein paar Zielgruppen mitgeben, weil ein Thema hast du auch schon angesprochen, Medienkompetenz. Das ist für mich auch so ein Thema, wo wir mehr reinkommen müssen. Weg von, das ist Instagram, das ist Facebook und das ist X und so funktioniert das. Mehr hin auch zur Awareness, was bedeutet das, wenn ich solche oder sowas, genau. Also auch zu diesen Themen hinkommen. Von daher würde ich sagen, das war's vom heutigen Podcast Cybersecurity Chefsache. Es hat mich sehr gefreut und das war's von dieser Folge und wir hören und sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann.